Also morgen feiern wir unseren Nationalfeiertag, den 1. August. Das ist Grund genug, dass wir uns heute Gedanken über unser Verhältnis als Christen gegenüber dem Staat machen. Und das möchte ich anhand einer spannenden Begebenheit im Leben von Jesus tun. Und ich finde, dieses eines der eindrücklichsten Begegnungen, die Jesus hatte mit seinen Feinden, weil er einfach so eine hervorragende Antwort ihnen gibt. Wir lesen dazu diesen Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 20, Abvers 20. Da sie jedoch entschlossen waren, Jesus nicht mehr aus den Augen zu lassen, beauftragten sie einige Männer damit, ihn zu beobachten. Hier ist von diesen Pharisäern und Schriftgelehrten, vom Sanhedrium, von dieser jüdischen Leitung gesprochen. Diese sollten sich den Anschein geben, als meinten sie es ehrlich und sollten ihm eine Äußerung entlocken, die es ermöglichen würde, ihn dem Gouverneur zu übergeben und ihn verurteilen zu lassen. Sie legten ihm deshalb eine Frage vor. Meister, sagten sie, wir wissen, dass das, was du sagst und lehrst, richtig ist. Du lässt dich von keinem Menschen beeinflussen, wie angesehen er auch sein mag. Wenn du lehrst, wie man nach Gottes Willen leben soll, lässt du dich allein von der Wahrheit leiten. Ist es nun richtig, fragen sie, wenn wir dem Kaiser Steuern zahlen oder nicht? Aber Jesus durchschaute sie, durchschaute ihre List. Zeig mir eine Silbermünze, sagte er zu ihnen. Wessen Bild und Name ist hier aufgeprägt? Sie antworteten, das Bild und der Name des Kaisers. Da sagte Jesus zu ihnen, nun, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und gebt Gott, was Gott gehört. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt ein Rätsel gemacht hätte und niemand von uns würde diese Geschichte kennen und ich würde euch die Frage stellen und sagen, überlegt jetzt einmal, was hat Jesus geantwortet? Ich glaube nicht, dass jemand von uns auf diese Antwort käme, obwohl sie uns jetzt eigentlich ein Knaller ist, einfach einleuchtet. Aber ich glaube nicht, dass wir auf diese Idee gekommen wären. Das werden wir dann noch sehen. Da waren die Leute auch sehr überrascht. Es war ihnen also nicht gelungen, Jesus vor dem Volk zu einer verfänglichen Aussage zu verleiten. Im Gegenteil, seine Antwort hatte sie so verblüfft, dass sie nichts mehr zu sagen wussten. Die waren einfach platt. Jesus stand unter ständiger Beobachtung der jüdischen Führer und sie ließen Jesus beobachten. Es war eine Art Spionagedienst, den sie aufbauten. Sie waren entschlossen, Jesus nicht mehr aus den Augen zu verlieren. Die Pharisäer und Schriftgelehrten lauerten darauf, dass Jesus etwas tat oder etwas tut oder sagt, womit sie ihn anklagen und beseitigen könnten. Selbst hielten sie sich ein bisschen im Hintergrund. Sie sandten eben ihre Spione, darunter auch Anhänger des Herodes, wie Matthäus berichtet. Sie schickten ihre Schüler in Begleitung der Anhänger des Herodes zu Jesus, oder einige Übersetzungen schreiben hier der Herodianer. Was hatten die Anhänger der Pharisäer und die Anhänger des Herodes gemeinsam? Welches gemeinsame Interesse verband diese beiden Gruppen, die ansonsten verfeindet waren? Die Pharisäer wollten die Vertreibung der römischen Besatzungsmacht und die Anhänger des Herodes wollten ihre Ziele mit den Römern erreichen. Gegensätzliche geht es fast nicht. Die Herodianer waren also Anhänger, während die Pharisäer Erzfeinde der kaiserlichen Herrschaft, römischen Herrschaft waren. Im Grunde verbindet diese beiden Bewegungen nichts. Aber der gemeinsame Feind, Jesus, zwang sie offenbar dazu, gemeinsame Strategien zu entwickeln. Ein Phänomen, das heute noch nach denselben Regeln funktioniert. Zwei Gruppen oder zwei Staaten schließen sich gegen einen gemeinsamen Feind zusammen, obwohl sie in anderen wichtigen und grundlegenden Fragen komplett verschiedener Meinung sind. Könnten wir in der ganzen Geschichte, auch in der Geschichte der Staaten, immer wieder zurückverfolgen, dass solche Phänomene entstehen. Bis heute könnten wir sie auch eruieren in diesem ganzen Hin und Her zwischen den Staaten. Diese Spione sollten sich den Anschein geben, als meinten sie es ehrlich und sollten Jesus eine Äußerung entlocken, die es ermöglichen würde, ihn dem Gouverneur zu übergeben und ihn verurteilen zu lassen, also dem römischen Statthalter. Ziel dieser Aktion war eindeutig, Jesus muss beseitigt werden und das möglichst bald. Sie mussten Jesus in die Enge treiben, damit sie ihn schlussendlich als Aufwiegler, Feind des römischen Reiches beschuldigen konnten. Den Rest würden dann die Römer erledigen, sie würden ihn töten. Was sie auch am Schluss taten. Diese Mittelsmänner täuschten vor, sie würden von einer tiefen Gewissheit, Gewissensbissen geplagt. Auf gut Deutsch nennt man das Heuchelei, weil sie es vortäuschten. Sie fragen, Meister, wir wissen, dass das, was du sagst und lehrst, richtig ist. Du lässt dich von keinem Menschen beeinflussen, wie angesehen er auch sein mag. Wenn du lehrst, wie man nach Gottes Willen leben soll, lässt du dich allein von der Wahrheit leiten. So schmieren sie Jesus Honig um den Mund, sagen wir ja. Und bilden sich ein, er würde sie nicht durchschauen. Was sie über Jesus hier sagen, stimmt natürlich exakt. Es ist eine perfekte Charakterisierung von Jesus. Nur das Problem ist, sie glauben kein einziges Wort, das sie hier sagen. Das ist Heuchelei. Und David beschreibt in einem Psalm solche Menschen folgendermaßen: Süß wie Sahne sind seine Worte, aber sein Herz denkt nur an Krieg. Glatt wie Öl fließt seine Rede, doch jedes Wort ist ein spitzer Dolch. So waren diese Leute. Sie sprachen schön, großartig, aber eigentlich hatten sie Krieg im Sinn. Eigentlich wollten sie Jesus beseitigen. Sie wollten gar nichts von ihm wissen. Mit schmeichelnden Worten kann man Menschen fangen und wehrlos machen. Denn niemand kann dem hinterhältigen Angreifer etwas Konkretes vorwerfen. Gott selbst mahnt den Propheten Jeremia zu Vorsicht gegenüber solchen Leuten. Sei vorsichtig, wenn sie dir freundlich kommen. Pass auf, das könnte eine Falle sein. Leider können sich auch Christen untereinander so verhalten. Aber das wird Gott nicht gefallen. Wenn ich mit jemandem ein Problem habe, dann ist es das Beste, wenn ich das offen anspreche. Zum Beispiel, ich kann sagen, ich habe gehört, du hast gesagt, stimmt das? Bist du dieser Meinung? Man kann gut anderer Meinung sein, auch unter Christen. Aber so in Falschheit sich begegnen. Ich mag mich noch an Zeiten erinnern, da haben mich Leute Dinge gefragt und ich habe immer den Eindruck gehabt, erstens mal, warum wollen Sie das wissen von mir? Und was machen Sie dann damit? Und dann habe ich immer anders geantwortet, als wenn ich den Eindruck habe, dass jemand mich echt fragt. Also wenn mich jemand fragt und sagt, warum er das wissen will, dann weiß ich, woran ich bin. Aber wenn sich Menschen bedeckt halten, und einfach so Fragen stellen und ich soll dann sagen, wie ich da und da drüber denke, dann weiche ich immer aus. Das wird mir dann nachher übel genommen, aber ich lasse mich nicht einfach in so eine Ecke hineindrängen und irgendeine Aussage, die ich dann mache, ja, der Jürg hat gesagt und typisch und so, dann sollen Sie mir bitte sagen, was Sie wissen wollen. Wenn Sie mit mir nicht einverstanden sind, darf man das ansprechen und dann kann man es klären. Aber nicht so indirekt, so Argumente sammeln, die man dann quasi sich eine Meinung ableiten kann. Paulus sagt zu den Christen in Ephesus, fordert er sie auf: Darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Also seid doch offen, seid ehrlich, geht transparent miteinander um, würden wir heute sagen. Wenn ich etwas wissen will, dann sag doch, warum will ich es wissen, warum ist mir das wichtig? Dann weiß ich, um was es geht, dann kann man es einordnen. So kann man auch die geklärte und offene Verhältnisse haben. Vor Menschen können wir unsere Motive verbergen, aber nie und nimmer vor Gott. Nun stellen Sie Jesus die Frage, die sich die Pharisäer ausgedacht haben. Ist es richtig, wenn wir dem Kaiser Steuern zahlen oder nicht? Diese Frage ist ein denkerisches Glanzstück. Jesus könnte, und das haben sie erwartet, nur mit Ja oder Nein antworten. Ja, man soll Steuern zahlen. Nein, man soll keine Steuern zahlen. Also eine Ja-Nein-Frage. Sie können sich gar nicht vorstellen, dass es da noch was anderes gibt. Sie dachten, jetzt mit dieser Frage haben wir ihn. Egal wie Jesus antwortet, die Falle würde in jedem Fall zuschnappen. Sie waren sich sicher, dass Jesus mit dieser Frage schachmatt gesetzt ist. Ein cleverer Schachzug, den sie hier machen. Die Männer waren wirklich intelligent, es mangelte ihnen nicht an Intelligenz. Hätte Jesus die Steuerabgabe befürwortet, hätten sie ihn beim Volk Israel bloßstellen können als einer, der die Rechte Gottes und die Hoffnung Israels verleugnet und mit dem römischen Besatzung sympathisiert und kooperiert. Damit hätten sie ihn als Messias einfach degradiert. Es kann nicht der Messias sein. Würde Jesus hingegen das Steuerzahlen verbieten, so verklagten ihn die römisch freundlichen Anhänger des Herodes. Sie hätten ihn als Aufwiegler gegen das römische Reich, dem römischen Prokurator, zur Hinrichtung vorgeführt. Einem Mann namens Judas, der Gründer der Zelotenbewegung, dem geschah genau das. Josephus, der Geschichtsschreiber, ein Mann aus Galiläa mit Namen Judas, verleitete die Einwohner zum Abfall, indem er es für einen Frevel erklärte, wenn sie bei der Steuerzahlung an die Römer bleiben und nach Gott irgendwelche sterbliche Gebiete auf sich nehmen würden. Also er hat das abgelehnt, dass man dem Staat Steuern bezahlt, den Römern, und dass man überhaupt auf sie hört. Das war so eine revolutionäre Bewegung zur damaligen Zeit. Und Judas vertrat also die Gesinnung eigentlich der Pharisäer, nur konsequent in seinem Lebensstil. Und er begegnet uns dann in der Apostelgeschichte, wo wir lesen: Danach zur Zeit der Volkszählung trat der Galiläer Judas auf. Er scharte eine Menge Leute um sich und zettelte einen Aufstand an. Doch auch er kam um und alle seine Anhänger zerstreuten sich. Also da, es würde genau Jesus passieren, wenn er so etwas fordern würde. Wenn er zur Verweigerung von Steuerzahlungen ermutigen würde. Also sowohl ein Ja als auch ein Nein wäre für Jesus tödlich. Erschreckend, wie die Bosheit des Menschen zu genialen geistigen Leistungen befähigt. Doch Jesus konnten sie nicht täuschen, er durchschaut ihre Hinterhältigkeit. Wer in dieser Art Jesus begegnet, dem wird verborgen bleiben, wer Jesus wirklich ist. Es wird ihm verborgen bleiben. Wer nur Argumente gegen Jesus sucht, verschließt sich den Zugang zu ihm. Wenn du auf der Suche bist nach Gott, aber alle Argumente suchst, die gegen Jesus sprechen, so wirst du dir deinen Weg verschließen. Wer aber mit aufrichtigen Fragen zu Jesus kommt, wer wirklich verstehen will, wer Jesus ist, dem wird sich Jesus offenbaren. Denn jeder, der bittet, empfängt, und wer sucht, findet, und wer anklopft, dem wird geöffnet. Das kannst du tun. Und du wirst erleben, dass Jesus dir begegnet, wenn er dir nicht schon begegnet ist. Du wirst plötzlich begreifen, wer er wirklich ist. Die Spannung bei den Mittelsmännern und deren Auftraggeber war groß. Was würde Jesus jetzt antworten? Das Beste wäre, er würde das Steuerzahlen verbieten, denn dann könnten sie Jesus gleich den Römern ausliefern. Aber wie immer unterschätzen sie Jesus. Jesus durchschaute nämlich ihre List und sagte ihnen, zeig mir eine Silbermünze. Da kramen sie eine Münze hervor und Jesus fragt, wessen Bild und Name ist hier aufgeprägt? Natürlich ganz eine schlichte und einfache Frage. Die Antwort ist auch klar. Es ist das Bild und der Name des Kaisers. Nun, die Spannung steigt. Sie sind ein bisschen verdutzt, was das alles soll. Warum fragt er jetzt das? Wohin will er? Was will er raus? Warum sagt er jetzt nicht einfach Ja oder Nein? Ist doch eine einfache Frage. Will er ausweichen? Denn sie konnten sich einfach nicht vorstellen, worauf Jesus hinaus wollte. Und die Antwort von Jesus war so schlicht und so genial. Nun, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, ist schließlich sein Bild da drauf und sein Name gehört offensichtlich ihm. Und gebt Gott, was Gott gehört. Also, es ist einfach unglaublich. Nur schon auf diese Idee zu kommen, so zu antworten. Völlig verdattert standen sie da. Damit hatten sie überhaupt nicht gerechnet. Sie wussten weder Pips noch Paps zu sagen. Sie waren einfach plattgewalzt mit dieser einfachen Antwort. Sie konnten sich nicht vorstellen, dass Jesus hier bei dieser Frage etwas sagen könnte, dass sie ihm nicht anhängen konnten. Und statt dass sie Jesus verklagen konnten, belehrte Jesus beide, die Pharisäer und Schriftgelehrten, sowie die Anhänger des Herodes. Den Pharisäern sagt er, wenn euch das römische Reich so zuwider ist, warum benutzt ihr dann die Münzen des Kaisers? Gebt sie ihm doch zurück. Ihr seid ja Heuchler. Ihr verklagt den Kaiser und benutzt seine Münzen. Gebt sie ihm, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Dann gebt dem Kaiser, was ihm gehört. Und den Anhängern des Herodes, die ihre Hoffnung auf das römische Reich setzen, sagt Jesus, gebt Gott, was Gott gehört. Das ist entscheidend. Viel wichtiger als die Frage vom Steuerzahlen ist, dass ihr das Gott gebt, was Gott gehört. Setzt euer Vertrauen auf Gott. Wer sich mit Gott anlegt, wird nie gewinnen. Es war ihnen also nicht gelungen, Jesus vor dem Volk zu einer verfänglichen Aussage zu verleiten. Im Gegenteil, seine Antwort hatte sie verblüfft, dass sie nichts mehr zu sagen wussten. Still und etwas beschämt zogen sie sich zurück. Jetzt müssen sie sich wieder etwas Neues einfallen lassen. Jesus entzog sich sehr weise einer äußerst kniffligen Frage und er zeigt uns mit seiner Antwort etwas Wichtiges, nämlich das Reich Gottes oder auf uns bezogen die Gemeinde Jesu in dieser Welt keine politische Bewegung ist. Jesus hat sich praktisch nie politisch geäußert. Und ich kann euch sagen, in der damaligen Zeit hätte es viele Gründe dazu gegeben, sich politisch zu äußern. Es waren zum Teil verheerende Zustände. Jesus wollte weder die damaligen Staaten umkrempeln, noch wollte er einen Staat im Staat aufrichten. Jesus war eben nicht in dem Sinn ein Revolutionär, wie ihn viele gerne hätten. Seine Revolution war nicht eine Revolution der Systeme, sondern eine Revolution der Herzen. Jesus setzt an einem ganz anderen Ort an. Bei Jesus werden nicht Systeme und Strukturen verändert. Jesus verändert Menschen Und das ist viel schwieriger, als Strukturen umzukrempeln, Staaten zu putschen, Kriege zu führen. Herzen zu verändern, ist ein ganz schwieriges Unterfangen. Das kann nicht mittels Gewalt durchgeführt werden. Jesus praktiziert, was Paulus den Christen in Rom erklärt. Jeder soll sich der Regierung des Staates, in dem er lebt, unterordnen. Denn alle staatliche Autorität kommt von Gott und jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Und ich werde jetzt nicht auf die Regierungen eingehen, es wäre ein Thema für sich, das man mal behandeln müsste in einem Seminar. Aber wir müssen im Hinterkopf haben, hier war das Römische Reich. Hier lebten sie unter dem Kaiser, zum Beispiel dem Kaiser Nero, der Rom anzündete. Und ich kann euch sagen, die römischen Kaiser, wenn ihr die Kaisergeschichten lest, wer das will, ich hab die zu Hause, dann werdet ihr sehen, das waren also nicht alles ganz tolle Herrscher, sondern die waren zum Teil wirklich auf sich bezogen. Und Paulus fährt fort, gebt jedem das, was ihr ihm schuldet, zahlt dem, der Steuern einzieht, die Steuern, zahlt dem Zollbeamten den Zoll, erweist dem Respekt zusteht und erweist dem Ehre zusteht. Das heißt nicht, dass sich Christen in einem demokratischen Staat nicht einbringen sollen. Der demokratische Staat war damals noch gar nicht bekannt, in dem Sinn die Demokratie, wie wir sie leben. Die Griechen hatten das ein bisschen, aber das war eine privilegierte Schicht, die da mitbestimmen konnte, aber nicht das ganze Volk wie bei uns hier. Aber als Christen können wir das und sollen wir das? Aber es heißt, dass wir als Christen das mit der nötigen Vorsicht tun sollten. Eines muss uns ohnehin klar sein, es wird nie wirklich einen christlichen Staat geben. Hoffentlich wird es immer Christen geben, die sich für politische Ämter und zur Verfügung stellen, aber einen christlichen Staat, der sich in allen Bereichen an die Ordnungen Gottes hält, wird es nicht geben. Das ist eine Illusion. Da müssen ja alle wiedergeboren sein. Das wird es erst im Himmel geben, wenn das Reich Gottes für alle sichtbar aufgerichtet sein wird. Ordnungen, die für die Gemeinde gelten, kann man nicht einfach auf den Staat übertragen. Und es ist ein Irrtum, wenn wir meinen, wir können einfach alles eins zu eins vom Staat verlangen, was wir in unserem Glauben für richtig halten. Verlangen wir das vom Staat, dann werden wir zu einer revolutionären Bewegung. Und das wollte Jesus gerade nicht. Wir als Gemeinde sind herausgefordert, eine alternative Gemeinschaft zu bilden, die sich an den Ordnungen Gottes orientiert. Und das ist schon eine sehr große Herausforderung, finde ich. Welche Meinung wir vertreten und wie wir unsere Meinung über ethische und politische Fragen äußern, darin müssen wir sehr vorsichtig und weise sein. Große Vorsicht ist geboten, wenn wir beanspruchen, unsere Meinung sei von der Bibel autorisiert und für alle verbindlich. Es sei der absolute Wille Gottes, was wir sagen. Ob wir zum Beispiel für oder gegen einen EU-Beitritt sind, hat mit der Bibel herzlich wenig zu tun. Jesus hätte sich dazu vermutlich gar nicht geäußert. Aber wenn wir als Christen erwarten, dass jeder Christ der Meinung sein muss, die Schweiz dürfe der EU nicht beitreten und das sei noch biblisch begründet, dann erwarten wir doch insgeheim, und der Mensch, der auf der Suche ist nach Jesus, bekommt die Botschaft von uns, wenn du Christ werden willst, musst du dich nicht nur zu Jesus bekehren, sondern auch gegen einen EU-Beitritt sein. So funktioniert das. Und da überlasten wir das Evangelium oder belasten wir das Evangelium mit Dingen, die nichts mit dem Evangelium zu tun haben. Ihr könnt der Meinung sein, ich will auch nicht zur EU. Aber wenn einer Christ ist und in die EU will, ist er dort trotzdem Christ? Was soll das? Wenn wir die Sachen miteinander verhängen, das ist genau dasselbe, wenn wir jetzt in unserer Kirche alle Frauen die Haare hochgesteckt hätten. Was wir glücklicherweise nicht haben. Aber wenn dann jemand zu uns in den Raum kommt und der hat lange Haare, der hört das Evangelium gar nicht mehr. Der denkt, wenn ich zu denen gehören muss, muss ich meine Haare hochstecken. Das mag ich natürlich nicht. Dann kann man sagen, ja, aber wenn der Geist Gottes am Werk ist, dann übersieht er das. Vielleicht. Vielleicht übersieht er es, vielleicht auch nicht. Vielleicht sind wir auch ein Stolperstein geworden so. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns sehr gut überlegen, wie wir uns äußern. Und dass wir aufpassen, dass wir politische Themen, wo man anderer Meinung sein kann, das verhängt mit der Echtheit des Glaubens. Es ging damals noch um den EWR, da hat sich in der Kirche, wo ich damals arbeitete, war eine ganz stark dagegen, auch biblisch, und das hatte noch mit prophetischer Dinge zu tun, mit diesen Staaten und weiß ich was. Also da gibt es die verrücktesten Konstruktionen. Da habe ich ihm gesagt, guck, ich bin auch dagegen. Aber warum bist du eigentlich dagegen? Ich glaube, du bist dagegen, weil du Angst hast, dass der Wohlstand in der Schweiz zurückgeht. Dann sagt er, ja, das stimmt. Sag ich, okay, dann sag das bitte. Dann ist das der Grund und das darf ein Grund sein. Aber verhäng das nicht mit dem Glauben. Mit der Richtigkeit des Glaubens, das hat mit dem nichts zu tun. Die Missionare vom Ausland haben geschrieben, hoffentlich tritt die Schweiz dem EWR bei, dann haben wir es einfacher. Die haben eine ganz andere Sicht gehabt. Die haben nicht den eigenen Wohlstand im Auge gehabt, sondern die haben gesehen, dass es für sie einfacher würde, hier zu funktionieren. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht meinen, wir hätten gepachtet, wir hätten als Christen die richtigen Antworten, selbst wenn wir christliche Parteien haben, wir haben nicht die richtigen Antworten. Zu kritisieren, was falsch ist und was nicht gut läuft, ist ganz einfach. Aber es besser zu machen, eine Lösung zu finden, ist ganz schwierig. Wenn Menschen süchtig sind in einem Staat, da können wir noch lang sagen, das ist schlimm, man darf nicht süchtig sein von unserem Standpunkt aus. Aber man muss den Menschen irgendwie, muss man das Problem lösen. Man kann nicht einfach sagen, jetzt dürft ihr keine Suchtmittel mehr nehmen. Natürlich kann man es sagen, aber sie nehmen es trotzdem. Der Staat muss eine Lösung finden. Er muss pragmatisch sein. Und diese Lösung ist vielleicht eine Lösung, die uns nicht gefällt, aber haben wir dann eine bessere? Ja, wir haben eine bessere. Wir haben die Lösung, dass wenn jemand zu Christus findet, frei wird. Aber dann muss er zuerst zu Christus finden. Und das kann man nicht machen. Das kann kein Staat verlangen. Und das kann keine Kirche erzwingen. Ist nicht möglich. Also so müssen wir einfach vorsichtig sein, dass wir in unserer Gesellschaft, in unserer Demokratie als Christen nicht auftreten als die ewig Besserwisser. Wir dürfen eine politische Meinung haben, wir dürfen sie vertreten, aber bitte nicht immer mit dem Link, weil wir Christen sind, sehen wir es absolut richtig. Das ist nicht fair und das macht das Evangelium nicht glaubwürdig. Und es lenkt von Christus ab. Ich habe hier eine Tabelle, das habe ich jetzt einfach mal so quasi einfach mal als Richtlinie Staatspolitik. Es gibt keine klare biblischen Richtlinien. Ein Staat funktioniert wie ein Staat. Es gibt keine. Die Richtlinie an Christen ist, dass wir den Staat respektieren sollen. Dass wir Steuern zahlen sollen. Egal in was für einer Staatsform wir leben. Und natürlich gibt es da ganz schlimme Sachen. Es gibt klare biblische Richtlinien im ethischen Bereich, den wir hoffentlich als Christen im Stand sind, sie einzuhalten. Da mangelt es ja schon unter uns oft, im ethischen Bereich. Also dann haben wir genug zu tun, dass wir im Bereich der Ethik, der Moral schon mal quasi wir selber so leben, wie wir denken, man sollte leben. Und dann ist es eine zweite Sache für den Staat, der dann solche Lösungen findet. Jetzt bin ich aus diesem Bild gefallen. So. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht als Moralapostel wahrgenommen werden. Wir verkündigen die erlösende Botschaft des Evangeliums. Wir verkündigen keine Moral. Das Evangelium ist keine Moral, sondern da geht es um den Frieden mit Gott. Und wer Frieden mit Gott hat, der wird sich auch in der Ethik, wird er sich verändern. Aber wir können nicht diesen hohen Maßstab, den wir als Kirche haben, einfach auf alle Menschen umschlagen. Unsere Aufgabe ist es, unbesehen, wie ein Mensch lebt und was für Überzeugungen er hat, ihm das Evangelium zu verkündigen. Friede mit Gott, ihn dafür zu gewinnen. Zu sagen, was nicht richtig ist und nicht gut läuft, da sind wir ja alle gut drin. Aber zu sagen, wie es richtig laufen sollte und wie dann ein Bundesrat entscheiden soll oder das Parlament, was denn die richtige Antwort ist auf diese Fragen, die gelöst werden müssen, das ist dann viel schwieriger. Mit sagen, was falsch läuft, kann man viele Wähler gewinnen. Aber man muss auch sagen können, wie man es lösen könnte. Und das ist oft schwieriger und vielschichtiger. Wir sollen mitdenken und im Staat mitarbeiten, aber behalten wir dabei unseren eigenen Auftrag im Auge. Wir bauen nicht einen christlichen Staat auf. In erster Linie sollen wir Jesus nachfolgen und ihm dienen. Das ist unsere Aufgabe. Und Reich Gottes zu bauen. Menschen für Jesus zu gewinnen. Übrigens wurde Jesus später paradoxerweise vorgeworfen, er hätte das Volk aufgehetzt, keine Steuern zu zahlen. Das ärgert mich jedes Mal, wenn ich das lese, muss ich sagen. Es ärgert mich einfach, weil er das gar nicht gesagt hat. Der gesamte Hohe Rat erhob sich. Sie führten Jesus zu Pilatus und trugen diesem ihre Anklage vor. Wir haben festgestellt, sagten sie, dass dieser Mann unser Volk aufwiegelt. Er hält die Leute davon ab, dem Kaiser Steuern zu zahlen und behauptet, er sei der Messias und König. Was für eine Dreistigkeit diese Leute haben. Dabei hat er genau das Gegenteil gesagt. Er hat sogar gesagt, dann gebt alle euer Geld dem Kaiser. Ist das eins? Sagen sie, er hat gesagt, sollen keine Steuern bezahlen, eine absolute Verleumdung. Jesus hatte durch seine Antwort deutlich gemacht, dass seine Botschaft nicht unser politisches System revolutionieren will. Sein Ansatz ist bei der Veränderung des Menschen. Wenn sich nämlich der Mensch ändert, werden über kurz oder lang Missstände beseitigt werden. Viele Hilfswerke in dieser Welt haben ihren Ursprung im christlichen Gedankengut, selbst wenn sie ihn heute verlassen haben, dieses Gedankengut. Aber sie haben ihren Ursprung im christlichen Gedankengut, dem Nächsten zu helfen, dem Nächsten Gutes zu tun, unbesehen, ob er Christ ist oder nicht. Das ist ein christliches Erbe. Und da seht ihr, in allen christlich geprägten Kulturen ist die Hilfsbereitschaft ein wichtiger Teil. Wir kennen andere Kulturen, da geht's um System, und wenn man dann in eine Schicht gehört, dann hat man gar keine Chance, hat man nicht das Recht, dass man einem hilft, dann ist das halt das eigene Schicksal. Da hat der christliche Glaube viel, viel bewirkt in der Welt, man will das heute nur nicht mehr wahrhaben. Und viele Werke und Institutionen, die entstanden sind, sind aus diesem Gedankengut entstanden, und jetzt hat man sich halt von dem entfremdet. Aber der Ursprung ist bei den meisten Werken ist das christliche Gedankengut. Den Menschen zu helfen, Missstände zu beseitigen. Als Christen müssen wir ernsthaft überlegen, wie wir uns in unserem Staat verhalten sollen. Und darüber herrscht leider viel Unsicherheit unter den Gläubigen. Achten wir darauf, dass wir dem Staat das geben, was ihm zusteht, und dass wir Gott das geben, was ihm gehört. Und eines, was wir tun sollten, egal wie unser Denken über unsere Stellung gegenüber dem Staat ist, unser Verhalten gegenüber dem Staat, das sagt Paulus folgendermaßen. Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten, insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, das Gott in jeder Hinsicht ehrt und das in allen Belangen glaubwürdig ist. Das ist der Tipp des Paulus. Und vielleicht bäumt sich in uns unser demokratisches, freiheitliches Denken. Wir wollen doch sagen und wir müssen sagen, wo es durchgeht. Das beißt sich ein bisschen. Paulus hat es in eine Zeit hineingeschrieben, wo das gar nicht denkbar war, dass man sich so am Staatsleben beteiligen kann, wie wir das heute tun. Und trotzdem, das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten, insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, das Gott in jeder Hinsicht ehrt und das in allen Belangen glaubwürdig ist. Ich bete mit uns. Vater, wir wollen dir danken, dass du uns erlöst hast durch das Opfer deines Sohnes. Du hast unser Leben auf eine ganz neue Grundlage gestellt. Und wir wollen dir auch an diesem Tag danken vor dem 1. August für das Land, in dem wir leben dürfen. Ein Land, in dem noch Friede herrscht. Ein Land, in dem wir uns selber einbringen können, das demokratisch funktioniert. Wir danken dir für den Bundesrat, die Bundesräte, bitten dich, dass du ihnen Weisheit schenkst in den vielen verschiedenen schwierigen Aufgaben, die sie zu bewältigen haben. Wir danken dir für alle Funktionäre im Nationalrat und Ständerat. Segne sie, leite sie, selbst wenn sie es selber nicht merken. Unsere Regierungsräte in den Kantonen und Gemeinderäte und wie sie alle heißen. Herr, schenke, dass sie auch von dir berührt werden und dass sie ihre Verantwortung immer mehr verstehen als auch eine Verantwortung, die sie vor dir haben. Ja, wir bitten dich, dass du sie segnest und leitest und danken dir einfach, dass wir ja in einem Land leben können, in dem wir Frieden und Wohlstand haben. Und hilf uns, in diesem Land und auch mit Ausstrahlung auf die Welt auch Zeuge von dir zu sein. Segne auch unsere Missionare, die in verschiedenen Ländern tätig sind. Führe und leite du sie auch in ihren Aufgaben. Dass auch sie dort ein Zeichen und ein Zeugnis für diese Botschaft des Evangeliums sein können. Das Evangelium des Friedens. Friede mit dir, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Amen.